Hi und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Klaut und Deutlich. Und dieses Mal haben wir zwar keinen neuen Gast, aber wieder ein super, super spannendes Thema natürlich. Diesmal schauen wir uns nämlich an, sind die Daten in der Cloud überhaupt sicher? Und diese Frage wird uns der gute Daniel Schweigle wieder beantworten. Und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt die Folge. Also viel Spaß beim Zuschauen und beim Zuhören. Also let's go nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu Cloud und Deutlich, eurem NetPlans-Podcast rund um die IT-Welt. Mein Name ist Nicole Wiske und ich bin der Host dieses Podcasts und natürlich freue ich mich, dass du wieder dabei bist. In unseren Folgen tauchen wir tief in die IT-Welt ein und bringen dir spannende Gespräche, interessante Gäste und wertvolle Einblicke zu aktuellen Themen mit. Wenn dir der Podcast also gefällt, lass doch gerne dein Abo da. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. So Daniel, wir hatten ja schon mal eine Folge aufgenommen und natürlich ging es da auch um Cloud und alles Mögliche, was man so wissen sollte, wenn man sich für einen Cloud-Provider entscheiden kann, möchte oder soll. Und diesmal gehen wir jetzt nochmal einen Schritt weiter, denn wir möchten uns natürlich anschauen, okay, jetzt sind wir in der Cloud, aber sind die Daten überhaupt sicher? Können die da sicher sein? Und genau das ist meine erste Frage an dich. Sind die Daten in der Cloud sicher oder nach was kann man ausgehen?
Ja, danke, dass ich nochmal dabei sein kann und sehr gerne auch zu einem brisanten Thema, nämlich genau dem, ob die Daten sicher sind. Es gibt mehrere Arten von Sicherheit, die man, glaube ich, unterscheidet. Zuallererst würde ich behaupten, steht da bei den meisten die physische Sicherheit oder die physikalischen Gegebenheiten der Daten im Vordergrund. Das kann sein, dass ich meine Daten vor Brand schützen möchte. Das kann aber auch sein, dass ich meine Daten vor einem Hochwasser, Naturkatastrophen jeglicher Art, Zutrittskontrolle sichern möchte, dass ich sie verfügbar haben möchte, zum Beispiel mit Redundanzsystemen physischer Natur oder auch mit Zutrittskontrolle und Co. Mhm. Gerade da im Rechenzentrumsbereich gibt es ja schon deutliche Unterschiede. Warum gehe ich überhaupt in so ein Rechenzentrum? Ja. Naja, meistens habe ich halt dort eine bessere Sicherheit, wie in dem Serverraum, der jetzt vielleicht im Keller steht oder wo vielleicht doch keine Zutrittssicherheit aufs Gelände in der Form 24/7 stattfindet. Ganz spannend dabei ist auch, der BSI hat sich auch darum gekümmert. Da gibt es ein G47-Katalog heißt der, für elementaren Schäden.
Ah, okay,
also
cool.
Allen Dingen, die quasi so passieren können. Und wenn man die dann so anschaut, wird auch häufig das Thema Brand oder in den Mund genommen. Und diese 47 Gefahren, die da der BSI definiert, die kann man dann zum Beispiel gegen seine Assets, also gegen seine physischen Systeme legen und kann sich fragen, naja, was passiert denn, wenn jetzt so ein Server brennt?
Ja.
Oder wenn dann zu viel Strom oder zu wenig Strom, also Überspannung oder Stromausfall stattfinden? Und kann so die physische Sicherheit erstmal in Frage stellen, ohne jetzt weitergehen zu wollen.
Sehr wieder natürlich wichtig und spannend. Also physische Bedrohungen sind ja schon mal so ein Punkt. Aber ich habe auch gehört, es gibt ja noch mehrere Arten. Also nicht nur die physische Bedrohung, die es natürlich darstellt. Was gibt es denn da noch?
Genau, also es ist dann weiter auch ein bisschen Subjektivität, glaube ich, dabei. Unter Sicherheit stellen sich alle anderen, die jetzt denken, was spricht der hier von Rechenzentrumsbau und Zutrittskontrolle und Stromversorgung? Geht es eher um die digitale Sicherheit, also sprich um den Schutz von extern, Thema Hacker-Angriffe, Thema Fremdzugriff über die digitale Wege, zum Beispiel über das Internet in der Regel, was ein Riesenaspekt ist. Da kann man sich natürlich dann mit der altbekannten Firewall erstmal grundsätzlich schützen.
Die gute.
Ja, die gute Firewall.
Die Feuerwand.
Die macht heute aber auch ein bisschen mehr in den meisten Fällen als nur irgendwie eine Port Protection oder sowas, sondern die kann auch schon je nach System natürlich auch wieder ganz, ganz viele Dinge erkennen, kann anhand von bekannten IP-Adressen, die sie schon aussperren, hat auch KI-Integration zum Teil schon auch ein spannendes Thema.
Das darfst du gar nicht sagen bei mir.
Aber über das möchten wir heute nicht sprechen. Also grundlegend können wir festhalten, eine Firewall bietet erstmal einen guten Grundschutz.
Wichtig und richtig.
Und weiter geht es natürlich dann auch mit den Themen wie Passwortsicherheit, Zugänge von externen über Zwei-Faktor-Authentifizierung, über gewisse andere Mechanismen schützen. Passwortrichtlinien ist ein Riesenthema und alles, was dazugehört. Und natürlich die entsprechende Segmentierung von Netzen, das Absichern von externen Zugriffen, das Einschränken. Einfach auch vielleicht das Begrenzen der Angriffsplattform im Gesamten und nicht alles offen lassen. Ne?
Aber wir reden ja jetzt auch, du hast ja gerade schön gesagt, Hackerangriff. Na, wir hören ja aktuell nur, es wird immer angegriffen, das wird immer schlimmer. Die Jahre, die haben sich gestapelt und quasi auch die Hackerangriffe. Es wird ja immer schlimmer, das merkst du ja auch selber, ne? Der Praxis. Und was ist aber jetzt mit dem Punkt Backup? Na, also Hackerangriff, Backup, 1 und 1.
Ja, genau. Also das Backup ist da auch ein elementarer Bestandteil davon. Mhm. Wenn man jetzt so einen Hackerangriff mal anschaut, dann beginnt er oft damit, dass er sich mittlerweile jemand versucht, erstmal Daten zu ziehen, Passwörter rauszukriegen, Zugriffspunkte zu schaffen. Das ist natürlich ganz wichtig. Wir haben das Firewall-Thema gehabt. Jetzt können wir natürlich in einem Rechenzentrum stehen, in der Regel unsere Server. Die sichern wir mit einer Firewall. Jetzt haben wir auf der anderen Seite aber auch erstmal noch Endgeräte, die wir absichern möchten, die wir vielleicht auch mit dem klassischen Virenscanner oder auch hier intelligenteren Technologien versorgen. Denn oft ist es so, dass ja ein Mitarbeiter Zugriff auf Ressourcen im Backend hat, Zugriff auf die Cloud hat. Machen wir es mal einfach für die Community. Und der Zugriff ist valide und der ist geschützt, idealerweise über ein Passwort und über einen zweiten Faktor. Ja. Und das Gerät ist irgendwann authentifiziert und wenn es jetzt jemand schafft, sich dieses Gerät quasi zu kapern, das ja irgendwo stehen kann mittlerweile, die Welt ist bunt, Homeoffice, anywhere, anytime, dann habe ich da schon ein Problem. Das heißt, die Sicherheit beginnt dann eigentlich auch schon außerhalb von dieser Wolke, von diesem Rechenzentrum, beim Endgerät und in meinem Unternehmensnetz und wird darüber quasi dann abgesichert. Ja. Ja, wenn jetzt der Hacker, und dann komme ich auch gleich auf das Thema Backup, wenn der Hacker dann sich Zugriff verschafft hat und es möglich ist, an Daten ranzukommen, zum Beispiel jetzt nur die Daten, die der Benutzer auch sehen darf in seiner realen Welt, dann ist schon recht schnell dabei die Rede, dass man, und das hört man, glaube ich, medial überall, so Krypto-Trojaner oder Verschlüsselung, Festplatten werden verschlüsselt, Datensätze werden verschlüsselt.
Mittlerweile gibt es da so unglaublich viel.
Das ist einfach Wahnsinn. Also wir haben auch leider Gottes immer wieder Kunden, denen wir so aus der Patsche helfen und haben tatsächlich da aber auch viel, viel Technologie und viel, viel moderne Systeme, die uns zumindest in den meisten Fällen davor schützen. Aber wenn es dann mal passiert, dann ist es oft so, wie läuft sowas ab? Es greift jemand an. In der Regel werden die Daten erstmal, sag ich mal, rausgezogen, geleakt. Dann werden Lösegelder gefordert. Und es findet eine Erpressung statt, dass halt Daten verschlüsselt werden. Und wenn diese dann verschlüsselt sind, bekommt man die Schlüssel zum Entschlüsseln, ganz viel Schlüssel jetzt.
Ja, mal schauen, ne, ob das dann wirklich auch am Ende des Tages so ist.
Bekommt man dann wieder gegen Lösegeld. Ja. In der Regel sind es dann Kryptowährungen, weil man will ja die
nicht zurückverfolgen können.
Genau, richtig. Aber so läuft es ab und so ist es in der Praxis. Ja. Und so haben wir auch schon Kunden begleitet und tatsächlich auch schon Kunden, die diese Lösegelder bezahlt haben. Und es ist traurig und erschreckend, es funktioniert. Also es ist tatsächlich so, dass auch der private Schlüssel das Ganze wieder entschlüsselt. Aber in der Regel gibt es da halt eine Möglichkeit, dieser ganzen Nummer den gar auszumachen und das ist eigentlich dann ein vernünftiges Backup. Und da sind wir auch beim Punkt, die Produktivdaten werden verschlüsselt, die Daten sind erstmal weg und ich kann natürlich durch mein Backup auf einen Vortag oder ähnliches je nach Konzept zurück. Dummerweise verstehen diese Angreifer das auch und löschen mittlerweile sogar die Backups, wenn sie das denn schaffen. Dafür gibt es natürlich auch wieder eine Technik, die dann dagegen wirkt, nennt sich Immutability, also das unveränderliche Speichern von Daten, was dann durch Technologien geschützt wird oder durch gewisse Object-Speicher kann man das dann auch schützen. und natürlich ganz essentiell auch eine Georedundanz im Backup, die uns natürlich dann wiederum gesamtheitlich schützt, dass man ja auch durch Vandalismus oder durch physische Schäden dann diese Sachen kompensieren kann.
Ja. Genau. Da bildet sich irgendwie schon ein Kreis, gell? Ne? Wenn das eine, dann das andere schützen und so weiter. So wie so ein kleiner Organismus, gell?
So ist es genau. Also man hat tatsächlich ganz, ganz viele Aufgaben, die dann zu dieser, ja, zu dieser gesamten Sicherheit führen. Man muss auch ehrlich sagen, vieles, was jetzt unter dem Deckmantel Cloud auch läuft, haben wir natürlich die Aufgabe, haben wir natürlich on-prem im, sag ich mal jetzt, Rechenzentrum vor Ort genauso.
Ja.
Nur da unterscheiden sich halt, glaube ich, ganz viele. Wenn wir jetzt in die Cloud gehen oder zu einem Service Provider, dann hat man oft den Vorteil, dass der Service Provider einen da unterstützt.
Ich glaube, viele gehen ja so, du kannst mich ja auch verbessern, vom Mindset eher her, das hatten wir auch thematisiert mit der Folge mit Marcel Kasper, wo es generell um diesen Unterschied gab, on-prem und halt, sollen wir jetzt in die Cloud? Wir haben jetzt gerade das Datenthema, ne? Und auch hier, vielleicht haben ja die Unternehmen oder die Personen, die sich dazu entscheiden, doch in die Cloud zu gehen, Angst, ich gebe ja jetzt alle meine Daten her. Ich habe also keine Macht mehr darüber. Was ja eigentlich nicht der Fall ist, ne?
Genau, also man gibt natürlich ein Stück weit Daten her.
Ja.
Aber so ein Cloud-Provider, und da kann ich auch aus Erfahrung sprechen, der ist in der Regel ja erstmal nicht interessiert an den Daten itself. Und ich glaube, auch durch viele, viele Mechanismen, Mandantentrennung und was so ein Provider alles erfüllen muss, ist es auch nicht so, dass dann immer irgendwie alle Datensätze bei jedem Mitarbeiter einsehbar sind. Nichtsdestotrotz ist es schon wichtig, sich auch anzuschauen, was leistet so ein Cloud-Provider und wie geht der mit Daten um. Und ich glaube, da ist es auch gar nicht so einfach, das zu unterscheiden und vielleicht auch Leistungsmerkmale auszumachen. Wir haben da aber grundsätzliche Regeln, sage ich mal, die man vielleicht beachten sollte. Ich meine, so ein Provider sollte natürlich in einem entsprechenden Rechenzentrum die physische Sicherheit gewähren. Ja, das ist ja ganz wichtig. Ich meine, nur weil einer sagt, das ist Cloud, heißt es das nicht, dass Cloud drin ist. Ja, also da gibt es zum Beispiel ein einfaches Merkmal. Ne? So Rechenzentren haben so Rechenzentrumsklassen. Das ist so eine übliche Handelsgröße. Nennt sich dann Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. Unter denen wir es unterschieden. Gibt noch ganz viele andere, sage ich mal, vielleicht auch Frameworks oder Maßstäbe, wo man sich messen kann. Aber das ist ein gängiges Ding. Und dieses Tiering oder ein Tier 3 zum Beispiel oder 4, das beschreibt halt ein Gesamt-SLA vom Rechenzentrum und eine gewisse Güteklasse.
Okay.
Und jetzt ist das Ganze ja schon ein bisschen Mathematik. Ne? Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Feuer ausbricht? Wie lang brauchen wir, um das Feuer zu löschen? Und wie lang muss dementsprechend zum Beispiel meine Gebäudehülle den Brand standhalten? Na, und das kann man dann natürlich skalieren und kann sich da dann das richtige
Tier aussuchen.
Genau, ja.
Ah,
so kann man das dann einfach klassifizieren und sagen, hey, lieber Provider, du hast jetzt hier ein Angebot gemacht, das ist ein super Preis. Was für eine Güteklasse hat denn dein Rechenzentrum? Und dann sieht man, okay, ist es vielleicht Preis-Leistungs in Ordnung, oder ist es halt zu günstig, zu teuer, das ist schon ein Kriterium. Und was man dann natürlich auch immer machen kann und was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, sind so die grundlegenden Themen, wie geht der Rechenzentrumsprovider mit unseren Daten um?
Das wäre genau die nächste Frage, weil, okay, wir haben das Tiering, das natürlich auch nochmal so ein Stück weit zur Sicherheit beiträgt. Aber wie sieht es auch jetzt genau bei dem Punkt aus, wie kann denn ein Provider garantieren, also für die Sicherheit der Daten garantieren?
Ja, Garantie ist ein hartes Wort, aber wie kann ich das erkennen? Also gibt es so ein paar grundlegende Themen, zum Beispiel eine ISO 27001 beschäftigt sich mit der Informationssicherheit. Und wenn ich jetzt so ein Zertifikat vorweisen kann, dann ist schon mal durch einen Dritten auditiert, dass ich den Umgang mit diesen Daten anständig mache. Denn ich habe ein implementiertes ISMS, Informationsmanagement-Sicherheitssystem.
Danke.
Genau. und wenn ich jetzt sowas implementiert habe, dann sind gewisse Dinge gar nicht mehr anders möglich, wie eine Klassifizierung vorzunehmen von Dokumenten, wie eine Risikobetrachtung zu machen über die wichtigsten Assets, die ich dann betreibe. Und gang und gäbe ist es auch, dass ein Rechenzentrum diese Zertifizierung vorweist. Das ist so das Übliche. Aber der Teufel steckt ja auch im Detail, wenn ich wieder auf den Provider rausgehe. Denn oft gibt, also man kann so eine Zertifizierung weitergeben und kann sagen, meine Cloud läuft in einem ISO-zertifizierten Rechenzentrum. Wenn man sowas liest, da muss man mal aufpassen. Denn dann ist zwar das Rechenzentrum, also die Gebäudehülle und der Strom und alles, was da so ist, zertifiziert, super, ist erstmal wichtig. Aber der Provider, der in diesem Rechenzentrum einhaust, der hat ja dann erstmal nichts. Also der muss auch nicht dieses SMS implementiert haben.
Spannend, ja.
Ja, das ist nicht so einfach. Und wenn man so über den Markt schaut, dann sieht man das auch oft. Und man muss halt darauf achten, dass der Dienst oder der Betrieb der Cloud-Systeme ISO-zertifiziert ist. Schon ein Unterschied, finde ich. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich auch sagen, der macht es auf jeden Fall ordentlich. Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob du es davor schon gesagt hast, aber muss ein Rechenzentrum diese ISO-Zertifizierung haben? Oder darf es auch ohne diese Zertifizierung? Also natürlich dann irgendwie auf eigene Gefahr, aber...
Ja, das ist eine gute Frage, ob es da eine Verpflichtung gibt. Ich glaube nicht. Also ich habe davon nicht gehört. Ich würde aber behaupten, jemand, der so ein Rechenzentrum vermietet, also so eine Co-Location macht, also ich vermiete Fläche und ich kann meinen Rack einbauen und jeder kann sich da was einmieten. Ich glaube, der würde kein Geschäft mehr machen. Also da ist es schon echt das Minimum, glaube ich.
Okay, krass, ja.
Aber es zeigt sich jetzt auch in der Zeit, dass auch die Cloud-Provider das brauchen mittlerweile. Sogar Systemhäuser schon solche Dinge ausweisen, weil sie eben im Umgang mit den Daten gewisse Standards und Regeln einhalten müssen. Geht auch nicht mehr anders heute.
Ich glaube nämlich, weil wenn irgendwas passiert, muss man ja auch irgendwie nachweisen, hey, haben wir jetzt irgendwas oder nicht? Also.
Das ist das eine und es gehört vielleicht auch mittlerweile dazu, dass wir wie in allem anderen auch, Made in Germany oder das oder jenes, irgendwelche Siegel haben, wo der Endverbraucher auch signalisiert kriegt, das sind die, die es ordentlich machen und das sind vielleicht auch welche, die es ja nicht so ordentlich machen oder die vielleicht auch einfach das Zertifikat nicht haben und sich da irgendwo halt noch nicht so professionell bewegen. Und um das geht es ja eigentlich. Es geht nicht darum zu sagen, ohne Zertifikat kein Auftrag. Aber wenn ich jetzt wissen will, wie steht es um meinen Betrieb und ich suche mir einen, der so ein Zertifikat vorweisen kann, dann weiß ich, okay, da hat eine öffentliche Stelle, die auditiert bei einer ISO-Zertifizierung jährlich, muss man sich mal vorstellen, also das ist schon nicht so eine kleine Nummer, und die schauen jährlich rein, ob das denn auch in Ordnung ist. Es gibt natürlich noch viele andere, es gibt dann so C5-Testate, C5-Zertifikate, TISAX ist ein Thema, also es gibt ganz viele, auch branchenspezifisch, aber so ein Grundschutz ist, denke ich, so ein ISO-Zertifikat eine ganz saubere Sache. Und und dann geht es halt weiter, ne? Wie sind meine SLAs definiert?
Ja.
Was bietet der Provider an? Welchen Zugriffslevel hat er vielleicht, rechte Konzepte, die er vorverlegt? Hat der für seine Administratoren selbst Passwortrichtlinien und Zugriffszutrittsrichtlinien. Ja. Also wie stellt das sicher, dass nicht der Provider angegriffen wird? Ne? Ist ja auch immer ein Thema für ein spannendes Angriffsziel für einen Hacker.
Stimmt, weil da trifft er ins Schwarze. Like, so direkt.
So ist es, genau.
aber Daniel, wir haben jetzt auch schon wieder viel gehört. Wir müssen aber jetzt auch mal ein Thema anschneiden, das vielleicht gar nicht so toll ist. Wobei, es ist super wichtig. Ja. Ich weiß auch nicht, wie viel du dazu sagen kannst, aber lass uns mal über die DSGVO sprechen in Bezug auf, den Cloud Act, weil das ist ja auch eine Riesennummer. Deswegen, wie sieht es da denn aus?
Ja, genau. Also das ist tatsächlich ein Thema. Es ist nicht unbequem, darüber zu sprechen, aber es ist immer schwierig, über ein Thema zu sprechen, das man nicht ganz durchdrungen hat. Und so ist es bei der DSGVO. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Ich bin keine Rechtsberatung, kein Datenschützer und möchte es auch nicht sein, tatsächlich.
Wie?
was ich aber sagen kann, witzigerweise, und da hoffe ich jetzt, dass mir die Medizinbranche dann keinen Strick draus dreht. Also 3 Datenschützer, 4 Meinungen, analog so, zu ja. 3 Ärzte, 4 Meinungen. Wir haben ganz, ganz viele Kunden schon in die Cloud begleitet und wir haben auch schon bei vielen Kunden unterstützt und beraten, welches Cloud-System es sein darf, ob es eine große Cloud, eine internationale Cloud, wie zum Beispiel die Azure sein darf, ob es eine eher systemhausgetriebene Cloud sein darf. Und jeder Datenschützer antwortet anders und sagt, naja, das ist okay, es ist nicht okay. Die Microsoft hat die Zertifikate oder wenn wir die richtige Region auswählen, ist es gut. Und der nächste sagt, das geht gar nicht, weil der US Cloud Act ja grundsätzlich besagt, Unternehmen, die in Amerika geführt werden, sind zur Herausgabe von Daten verpflichtet. Die Frage ist aber auch, wer verwendet das wie und was wäre, wenn? Da würde ich wirklich sagen, das muss jedes Unternehmen mit seinem Datensatz, mit den Daten, mit denen sie arbeiten, auch clustern. Mhm. Wenn jemand in der Medizinbranche mit sehr, sehr sensiblen Gesundheitsdaten arbeitet, dann ist es vielleicht ein anderes Risiko, wie wenn jemand jetzt ein reines Handelsgeschäft hat und einfach nur Stammdaten von Kunden pflegt. Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm. Dafür sind die Experten da und da sollte man sich in jedem Fall einen entsprechenden Beistand suchen, der einen dazu berät. Und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, am Schluss zu sagen, hey, cool, ich kann das oder das oder bin vielleicht in meiner Sache etwas beschränkt.
Mhm. Wir hatten ja auch noch so eine kleine Info quasi, wie das mit der Regelmäßigkeit aussieht. Also wie kann man jetzt zum Beispiel regelmäßig sicherstellen, dass man auch eben sicher ist. Kannst du da noch was dazu sagen? Also wie wird das im Hintergrund oder ist es überhaupt ein Hintergrundprozess oder?
Ja, genau. Also zum großen Ganzen, ich meine, wenn man seine Aufgabe gemacht hat, man hat ein super tolles Rechenzentrum, man hat sich die Fragen gestellt, was passiert, elementare Schäden und so weiter. Man hat eine tolle Firewall, man hat ein tolles Security-Konzept, man hat eine Netzsegmentierung, man hat das Zugriffskonzept und so weiter. Und man hat es einmal gemacht, dann ist es eigentlich auch so ein bisschen wie beim TÜV vielleicht oder sowas. Dann ist immer die Frage, ich sollte es ja regelmäßig überwachen. Und bei so einer Überwachung ist ja dann auch immer das Thema, jetzt habe ich dieses Rechenzentrum total zugenagelt. Ja. Und irgendeiner lässt halt physisch gesehen einen Schlüssel unterm Stein liegen und sagt, ja, das ist mein Notnagel. Und man baut dann quasi sich so ein super tolles Ding hin und stellt aber fest, naja, die Sicherheit hängt davon ab, dass niemand den Stein findet.
Mhm. Und der liegt am besten dann rechts neben dem Schrank.
Klar. Also, oder bildlich gesprochen. Ja. Man muss die Hausaufgaben machen, aber man sollte sie regelmäßig überwachen. Und überwachen heißt dann halt auch fremdüberwachen eigentlich. Mhm. Also man sollte sich mit einem Managed Service oder mit kontinuierlichen Überwachungsmechanismen auseinandersetzen. Sollte sich in Frage stellen, wie sicher sind meine Systeme, wenn ich sie nicht patche. Sollte sie regelmäßig patchen. Sollte vielleicht auch ein Vertragsverhältnis dazu aufbauen und sagen, ich habe da einen Vertrag mit einem Systemhaus, das kümmert sich darum. Und ich weiß, dass es sich darum kümmert. Und es schickt mir vielleicht auch regelmäßig irgendwie einen Report und sagt, ich habe mich darum gekümmert. Sodass einfach ein kontinuierlicher Prozess etabliert wird.
Aber auch nicht nur das, gell? Weil wenn du jetzt auch gerade sagst, also wenn ich zum Beispiel mich für einen Provider entschieden habe, habe meine Sachen dort liegen, ich weiß, meine Daten sind mein Heiligtum und ich kriege dann regelmäßig halt so Reports oder halt so Rückmeldungen, was denn da alles vor sich geht, dann finde ich, fühle ich mich ja eigentlich auch schon schön aufgehoben. Also das ist schon diese Vertrauensbasis, die dann doch im Hintergrund entsteht, gell?
Also es gehört unumgänglich dazu. Ich muss schon dem, der meine Cloud-Systeme betreibt, auch ein gewisses Vertrauen aussprechen. Und muss natürlich dann aber auch schauen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, wenn ich so einen Report bekomme und ich nehme den mal und schaue und sage, okay, gut, ihr solltet euch drum kümmern, habt ihr euch auch drum gekümmert und es kommt dann so ein, jawohl, haben wir logischerweise gemacht. Also dann bin ich eigentlich da schon 10 Schritte weiter wie die meisten.
Ja.
Ja. Und genau, also das ist schon wichtig.
Sehr schön. Daniel, ich glaube, wir sind durch. Wenn wir nichts mehr haben.
Ja, nee, also grundsätzlich ist mir vielleicht noch eins wichtig.
Ja.
Wir betreiben ja auch eine eigene Business Cloud.
Wer hätte es gedacht?
Genau. Und daher schöpfe ich ja auch viel meiner Erfahrung.
Ja.
Wir haben uns aber dazu entschieden, das Ganze ein bisschen breiter aufzustellen. Wir beraten unabhängig, so auch mit und ohne US Cloud Act. haben uns aber entschieden, dass unsere eigene Business Cloud eine souveräne deutsche Cloud ist für den Mittelstand.
Mhm.
Und so lassen wir quasi auch dem Unternehmen, unserem Kunden, die Möglichkeit auszuwählen, welche Variation, welche Geschmacksrichtung es sein darf.
Sehr schön. Hast du schön nochmal zusammengefasst. Ja, und dementsprechend, wir sind jetzt schon wieder am Ende. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit eigentlich vergeht, wenn ich mit dir über die Cloud spreche. Mensch, du sollst auf jeden Fall noch bei ganz vielen anderen Folgen dabei sein. Also wie gesagt, auch hier wieder, du bist immer herzlich eingeladen, wenn es gerade darum geht. Das ist dein Fachgebiet, man merkt das richtig. Es macht super Spaß, mit dir darüber zu sprechen. Und natürlich auch jetzt für die Zuschauer und Zuhörer und Zuhörerinnen. Das war's wieder mit der Folge. War super spannend, hoffentlich für euch auch. Und auch wieder hier gesagt, wenn ihr spannende Themen habt, dann lasst es uns gerne wissen. Abonniert doch gerne den Podcast und verpasst die nächste Folge nicht. Wir würden uns auf jeden Fall riesig darüber freuen. Und natürlich auch in diesem Sinne viel Spaß sonst noch. Wir haben ja auch in den letzten Folgen schon über ein paar Checklisten gesprochen, sei es über Backup-Strategien oder halt auch für den Cloud-Ready-Checkup. Wenn ihr da vielleicht noch Interesse oder gerade einen Wunsch habt, dann schreibt uns gerne einfach unter die Kontaktadresse, die wir unten in der Beschreibung verlinkt haben und wir werden euch da auf jeden Fall unterstützen. Und in diesem Sinne, danke, dass ihr dabei seid oder dabei wart und bis zum nächsten Mal wieder. Ciao!